Und wenn ihr keine Stimme habt, hauen sie euch eine rein. Und weil's noch kein geschadet hat, hebt auch kein lautes Schreien. Und wenn das Blut von kleinen Seelen dann auf dem Gehweg rinnt, die Augen tot und aufgehört, spielt ein verbranntes Kind. Es geht zu grad, es kriegt zu schnell, die Flügel sind gestutzt. Die Märchen wurden abgestellt, das Fell riecht abgenutzt. Barfuß durch die Plastikstadt, aus Urin und Stahl. Ein Kind, das keine Augen hat, hat auch keine Wahl. Und während es zu Hause dann an Liebe fast erstickt, kriegt es in der Schule dann mit aller feinster Zärtlichkeit den Schädel aufgepickt. Und während man im Boden hockt und alle hoch zu einem bitten, stürzt man sich in der Asphaltstadt wie Vögel von den Truhen. Und wenn es dann mit 15 Jahren am Boden liegt zerschellt, dann lesen wir in großen Lettern, was hat ihm bloß gefehlt. Ein letzter Satz an euch, an mich, an die, die manchmal schweigen. Wenn einer keine Stimme hat, dann muss man seine zeigen.
Iss nicht zu viel. Solange du die Füße unter diesen Tisch steckst, sei nicht immer so unzufrieden. Sei nicht so affig. Was sollen denn die Leute denken? Das wäre das letzte Mal so. So erreichst du gar nichts. Bei mir muss ich erst mit dir schimpfen. Was soll denn das? Kann man sich denn gar nicht auf dich verlassen? Musst du immer so rumtoben? Daran solltest du dir mal ein Beispiel nehmen. Sei nicht so kindisch. Mund zu beim Essen.
Ja, hallo, wir begrüßen euch heute zum anarchistischen Radio zum Thema Antipädagogik. Ja, warum Antipädagogik?
Ja, hallo.
Ja, wir haben uns einfach gedacht, wir möchten Antipädagogik thematisieren, weil es auch in politischen Kreisen, bei Anarchistinnen zum Beispiel, nicht wirklich Thema ist, weil Kinder da auch oft sehr unsichtbar sind. Und ja, und vor allem wollen wir uns auch mit anti-autoritärer Erziehung auseinandersetzen, die ja eigentlich auch ziemlich hochgehalten wird, wozu wir auch eine kritische Sicht vermitteln wollen. Vielleicht fangen wir mal damit an, über den Begriff Erziehung zu reden. Ich habe ein Zitat von einem Text von einer Kinderrechtsgruppe aus Deutschland. Und die meinen dazu, Erziehung ist eine planmäßige, absichtliche und zielgerichtete Tätigkeit zur Formung meist junger Menschen. Erziehung findet also nicht ganz natürlich, unter Anführungszeichen, bei jeder Kommunikation, bei jeder Beeinflussung statt, sondern nur, wenn sich einer über den anderen erhebt und meint, ihn zu einem Ziel hin erziehen zu dürfen oder zu müssen. Es gibt bei der Erziehung immer ein Erziehungssubjekt und ein Erziehungsobjekt. Den Ziehenden und den Gezogenen, den Erzieher und den Zögling, ein Oben und ein Unten.
Ja.
Die Gruppe meint auch am Anfang von diesem Text, wir lehnen jede Art von Erziehung, auch die antiautoritäre, ab. Unter Erziehung verstehen offenbar aber nicht alle das Gleiche. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden wir diesen Begriff zunächst definieren. Ja, was ich vorher schon getan habe. Also es geht Ihnen darum, mal überhaupt zu thematisieren, was Erziehung bedeutet. Dass es zum Beispiel auch bedeutet, dass Erwachsene halt ihre Vorstellungen, wie ein Kind sein soll, über das Kind drüber stülpen und auch gegen den Willen des Kindes eigentlich ihre Vorstellungen durchsetzen wollen.
Ja, ich meine, es ist auch das Problem, dass die meisten Eltern ihren Kindern ja von dem Gefühl, dass sie für sie haben, einfach liebevoll zugeneigt sind und sozusagen für ihr Wohl etwas tun möchten. Das Problem ist halt, dass Eltern das Recht beanspruchen zu sagen, was gut für die Kinder ist und dass nicht Kinder das selber bestimmen dürfen. Ja. Und um die Kinder zu beeinflussen, gibt es ja immer wieder so Maßnahmen wie Schimpfen oder was auch immer, was halt Eltern so machen. Und was dabei vermittelt wird, ist eigentlich, dass das Kind an sich nicht gut ist, weil... Scheiße, mir fällt es gar nicht, ich kann nicht reden. Tut mir leid, ich bin nervös.
Ja, kein Problem, denke ich mal.
Aber eine kurze Frage zwischendurch vielleicht. Es gibt ja nicht nur Schimpfen, es gibt auch Loben. Sollen Kinder nicht auch gelobt werden?
Ich denke, dass Menschen prinzipiell immer wieder mal Lob brauchen für eine Selbstbestätigung. Aber im Zusammenhang mit Erziehung ist es halt, es ist eigentlich ein Mittel der Erziehung, was auch schon wieder, also ich meine, Lob kann einfach auch bedeuten, dass du Kinder bestichst mit etwas oder...
Das Klassische sind ja die Geldbelohnungen für gute Noten in der Schule, oder?
Ja, voll.
Das hätte ich auch gerne gehabt, das Geld meine ich.
Ja, aber das Problem bei den Belohnungen ist, dass zum Beispiel dann das Ausbleiben von Belohnungen genauso eine Strafe ist und... ja, es ist einfach ein Weg, ein Kind zu dem zu bringen, was man von ihm will. Und das ist an sich einfach nicht vertretbar.
Ja, ich meine, ich denke mal, darum geht es einfach auch, wenn wir uns mit Pädagogik oder Antipädagogik oder überhaupt mit Erziehen auseinandersetzen, dass nochmal das Wort schon so sehr ausdrückt, dass es eben... keine gleichberechtigte zwischenmenschliche Beziehung ist und dass es einfach von einem oben zu einem unten geht.
Das finde ich gut gesagt, weil Kinder haben eigentlich in unserer Gesellschaft sehr wenig Rechte, oder?
Ja.
Auch im öffentlichen Leben vor allem.
Sowieso, ich meine, sie dürfen nicht entscheiden, wie lange sie aufbleiben wollen, sie dürfen nicht an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen, wenn es die Eltern nicht erlauben. Also Freiheit gibt es da eigentlich sehr wenig.
Das meiste bei uns kostet Geld und Kinder haben eigentlich kein Geld, außer vielleicht ein bisschen Taschengeld. Und auch nicht die Möglichkeit, Geld zu bekommen.
Ja, aber ich glaube, um das geht es gar nicht mal so. Es geht darum, dass sich Eltern ganz oft halt... ja, sie haben halt so ihre Prinzipien und Werte, die sie in der Erziehung vermitteln wollen, die aber vielleicht nicht dieselben Werte sind, die das Kind eigentlich als wichtig empfindet. Und vor allem ist es sehr wichtig, dass wir nicht immer davon ausgehen sollten, dass Kinder erst geformt werden müssen, sondern jeder Mensch ist sowieso, also entwickelt sich sowieso in der geeignetsten Art und Weise für ihn, für sie.
Und vor allem Kinder wissen ja auch auf einem bestimmten Level immer, was sie wollen. Ich meine, du kannst von einem Baby verlangen, dass dir jetzt eine Meinung sagt zu einem inhaltlichen Thema oder sowas, aber auf dem Level, wo es es selbst betrifft, nämlich zum Beispiel Essen, weiß es ja wohl, wann es essen will oder wann es schlafen will. Und ja, ich finde es immer wichtig, nicht darauf zu schauen, was Kindern vielleicht noch nicht zugänglich ist, sondern das zu berücksichtigen, was sie eigentlich schon verstehen und im Griff haben und was für sie gerade persönlich auch wichtig ist, ihnen einfach zuhören.
Ja, ich denke mir...
Und darauf eingehen.
Ja, ich glaube, dass größere Leute, sage ich mal, weil Eltern, es betrifft einfach nicht immer nur die sogenannten Eltern. Also ich finde, das kann einfach ganz viele Bezugspersonen betreffen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Darf ich da mal was sagen?
Ja, klar.
Ich wollte sagen, dass viele Leute halt Kinder gegenüber auch Vorgaben setzen, die jetzt aktuell eigentlich gar nicht wichtig sind. Also es werden immer so Regeln und Gebote aufgestellt, vielfach von Moralvorstellungen irgendwie durchdrungen oder einfach so Sachen wie, weiß nicht, vorm Essen musst du jetzt, keine Ahnung, dir die Hände waschen oder irgendwelche Sachen, die halt jetzt keinen direkten Sinn haben oder erst, oder in der Schule zum Beispiel, alle Kinder müssen aufstehen, wenn die Lehrerin oder der Lehrer reinkommt und solche Sachen. Das sind einfach ja, Maßnahmen, die in dem Zusammenhang nicht so viel Sinn haben und die auch nicht wirklich ein Bedürfnis sind, sondern ja, was ich sagen wollte, also es soll schon jede Person ihre Bedürfnisse Kindern gegenüber rüberbringen können, aber das müssen authentische Bedürfnisse sein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, schmeiß das jetzt bitte nicht vom Tisch, weil sonst muss ich es nachher zusammenräumen und nicht, schmeiß das nicht vom Tisch, weil sowas tut man nicht.
Ja, du meinst einfach Begründungen noch dafür geben, was man diesen Menschen dann vermitteln mag.
Einerseits das und zweitens nicht aus Prinzip was machen, sondern von konkreten Zusammenhängen heraus einfach sagen, was man jetzt will oder nicht und was okay wäre und was nicht. Und natürlich das dann auch akzeptieren, wenn das Kind umgekehrt sagt, was es will und was nicht.
Ja.
Und darauf eingehen.
ja, ich werfe ein weiteres Stück Musik. Aber das muss ich erst suchen. Ihr könnt jetzt dabei weiter quatschen.
Ja, es gibt auch die Möglichkeit, hier da im Studio anzurufen und auch ein wenig mitzureden, wenn wer möchte oder wer vielleicht etwas zu dem Thema zu sagen hat. Die Nummer von dem Studio her ist, ich sehe das nicht kurz, muss ich mal schauen.
Oh, sie steht gar nicht da.
Hey, wo ist die Nummer von diesem Telefon?
Ich glaube, naja, wir werden suchen und euch ein bisschen später sagen, vielleicht, oder?
Ich glaube, ich kann mich erinnern. 01-319-09-993, kann das sein?
Ich weiß nicht, probiert es mal aus.
Naja, ist wurscht.
Naja.
Wir sind
ja, in der Zwischenzeit möchte ich noch ein bisschen was
jetzt
geht.
Hört man wie so Musik.
Also, Kinder werden ja generell... Was?
Es geht ein bisschen drunter und drüber.
Ja, wir sind im anderen Studio. Jetzt kennen wir uns alle nicht so aus.
Ja, das muss man sagen. Die Technik, da ist noch nicht vertraut.
Ja. Magst du jetzt noch was sagen oder Musik?
Na gut, dann mach mal Musik.
Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Wir klauen in Supermärkten, wir lesen und bauen das Schöne aus den Trümmern dieser Welt. Wir sind schwach und wir sind stark und schwören mit Tränen in den Augen, niemals Teil der lethargischen Masse zu werden. Wir kämpfen um unsere Leben und sind bewaffnet mit Leidenschaft und der Gewissheit, dass das Unmögliche möglich ist. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel. In der Größe einer Faust. Wir bleiben der Arbeit fern. Wir schwänzen die Schule und übernachten auf Häuserdächern. Wir sind solidarisch, Wir helfen anderen und riskieren dabei auch Schläge und Tritte. Unsere Träume, unsere Revolte ist so alt wie die Zeit und wird es mit dem letzten lebenden Menschen sterben. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz,
sag mir, ich bin,
ist ein Muskel.
Kennst du meinen Namen? Ich bin die Furcht, ich bin der Mut, ich bin die Schönheit, ich bin das Leben, ich bin die Hoffnung in der Dunkelheit. Sag mir, wer ich bin, kennst du meinen Namen? Ich bin die Furcht, ich bin der Mut, ich bin die Schönheit, ich bin das Leben. Ich bin die Hoffnung in der Dunkelheit. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Ja, hallo wieder. Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, was ist eigentlich Nichterziehung? Und es ist so, dass Kinder weitgehend hilflos, als hilflos angesehen werden, als Baby so immer als wehrlos und schutzlos beschrieben. Und Nichterziehung bedeutet eigentlich, dem Kind in diesem Fall, also in dem Fall, wo es einfach Hilfe braucht bei etwas, diese Hilfe zu geben, aber sie ihm nicht aufzudrängen. Also, ja, da gibt es diesen Satz von Eckhart von Braunmühl, wenn man dem Säugling hilft, dann ist er nicht mehr hilflos, weil ihm ja geholfen wird. Dann ist er nicht erziehungsbedürftig, sondern ergänzungsbedürftig wie jeder Mensch.
Ja, ich meine, ich denke mir, das steckt auch drinnen in der Antipädagogik, dass das Kind auch als vollwertig genommen wird. Und das ist, also ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass das Mensch eigentlich Kindern etwas auch so vermitteln sollte. Also das mit vermitteln meine ich einfach, Dinge, die einer wichtig sind oder Tipps oder was auch immer, ja, einfach weg. Also ich meine mit vermitteln jetzt nicht diese erzieherischen Ziele oder so, die ich unbedingt dem Kind reindrücken muss, sondern einfach so mit Kindern noch umzugehen, wie man auch einen Freund oder eine Freundin behandelt.
Es hat ja doch da dieses Beispiel Summerhill gegeben, oder? Die Summerhill-Schule, die es ja noch immer gibt. Ja, da so was Ähnliches, wie gesagt, so wie man so einfach die Kinder praktisch einfach spielen lassen und sie werden mit der Zeit einfach selber für das entscheiden, was sie dann wollen und was sie lernen wollen.
Ja, ich meine, bei Summerhill ist es so, dass ich kann mir schon vorstellen, dass auch einiges Interessantes rausgekommen ist, aber ich bin da auch ein bisschen kritisch. Weil bei Summerhill schon davon ausgegangen wird, dass es dass keine Grenzen gesetzt werden sollten in jeglicher Form. Was bedeutet, dass also da steht auch in dem Text von Kretze, glaube ich, etwas dazu. Ich schaue mal, ob ich es finde. Genau. Weil das trifft es für mich einfach sehr. Anhänger traditioneller Erziehung beantworten die Frage, brauchen Kinder Grenzen, mit Ja. Anhänger der antiautoritären Variante beantworten sie mit Nein. Der Fehler, den beide machen, ist, alle Grenzen in einen Topf zu werfen. Es gibt nämlich zwei qualitativ völlig unterschiedliche Arten von Grenzen. Es gibt aggressive Grenzen und es gibt defensive. Defensive Grenzen setzt man zur eigenen Verteidigung, also um sich vor fremden Übergriffen zu schützen. Zum Beispiel, es stört mich, wenn du nachts um 3 laut Musik hörst, weil ich dann nicht schlafen kann. Sie entsprechen dem Grundsatz Freiheit, solange die Freiheit des anderen nicht eingeschränkt wird. Diese Notwehrgrenzen sind für ein friedliches Zusammenleben sinnvoll und sie widersprechen auch der Gleichberechtigung von Eltern und Kindern nicht. Ja, oder sonstigen Personen. Aggressive Grenzen hingegen setzt man anderen Menschen, um sie zum Beispiel vor sich selber zu schützen oder sie zu ihrem angeblichen Glück zu zwingen. Zum Beispiel, du darfst keine laute Musik hören, weil das nicht gut für dich ist. Das ist das Beispiel, was du vorher auch gemeint hast. Ja. Ja, also sie meinen halt die Fehler der sogenannten anti-autoritären Erziehung. War es also nicht nur die aggressiven Grenzen abzuschaffen, sondern auch die defensiven. Und ich weiß auch, dass sie in Bundesbildungsanstalten für Kindergartenpädagogik lehren, dass Summerhill zwar ein netter Gedanke war, aber nicht geklappt hat. Also deswegen, weil eben Kinder Grenzen brauchen. Also das ist dann total diese traditionelle Sicht.
Ja, das war eigentlich bei den Kinderläden auch so ein ähnliches Problem. Also in Deutschland hat es halt in den 60er Jahren diese Kinderläden gegeben. Das sind einfach so Gruppen von Kindern, die nicht in einem Kindergarten halt erzogen werden, sondern einfach unter sich gelassen werden halt. Und es hat auch sowas wie Kinderräte gegeben, die von den Erwachsenen eingesetzt wurden, derartige Dinge. Ja, jedenfalls ist da auch das Problem gewesen, dass die Kinder untereinander auch oft brutal und grob zueinander waren. Und ja, da ist halt die Frage, kann man das wirklich machen, dass man sich da überhaupt nicht einmischt? Und das haben die Leute dort nicht gemacht. Aber ich finde, es ist schon eben wichtig, sich einzumischen, wenn die Freiheit einer anderen Person gerade mit Füßen getreten wird. Also weiß nicht, wenn es ist schon okay, einzugreifen und zu formen, also nicht zu formen im Sinn von das Bild, sondern einfach sich einzumischen, wenn gerade Unrecht geschieht, ganz einfach. Mhm. Ja. Also das ist in dem Fall nicht erziehen, wenn du dich einmischst, wenn ein Kind ein anderes gerade trischt oder so. Ja. Sondern du setzt dich für die Freiheit eben des Kindes ein, das gerade unterdrückt wird.
Ja, es kommt eben immer auf das Wie an, ne? Wie Mensch als sogenannte Erwachsene halt in Situationen eingreift. Ja. Ich habe jetzt übrigens die Telefonnummer gefunden. Super. Falls uns jemand anrufen mag, mit uns über Antipädagogik und so quatschen mag. Und zwar ist das 319-09-993. Ich sag's nochmal, 319-09-993. Jetzt würde ich gern ein ganz kurzes Lied spielen von irgendeinem Typen, der Kinderlieder macht. Also die anderen Lieder auf dieser CD sind sehr seltsam, aber das fand ich sehr lustig.
Männlein steht im Walde auf einem Bein, es wird ihm wohl das zweite eingeschlafen sein. Sag, warum schlief es wohl ein, das verflixte Männleinbein? Warum? Dieses Liedchen grad war ihm wohl zu fad.
Du hast vorher von den Kinderläden geredet. Um was ging es da genau?
Die Kinderläden haben sich, wie gesagt, in den 60ern konstruiert. Es hat damit angefangen, dass halt Studi-Revolte war und allerlei, also auf den Unis allerlei Männer halt Reden geschwungen haben. Und wenn die mal zu lang ausgefallen sind, haben halt Kinder angefangen, sich zu beschweren. Und es war dann so, dass die Mütter natürlich wieder mal mit ihnen vor den Saal gehen mussten. Und da haben sich die Frauen auch untereinander kennengelernt und haben beschlossen, Kinderläden aufzumachen, wo ganz einfach klar ist, dass dann die Verantwortung für den Umgang mit einem Kind nicht immer nur den Frauen zugeschrieben werden kann und auch nicht so eine innerfamiliäre Sache bleiben soll, sondern dass es ganz einfach offener wird. Also man hat auch in Kommunen zusammengelebt und dort diese Kinderräte, wie gesagt, gegründet und ähnliches. Ja, so hat es eigentlich angefangen.
Aus der Zeit, ja, also durch die Kinderläden auch, meinst du, da hat die antipädagogische Richtung irgendwie ihren Anfang genommen?
Ja, in der Praxis würde ich das jetzt mal so sagen. Und ja, ich meine, die antipädagogische Theorie oder die Ideen wurden eben aufgegriffen von diesen Leuten und so. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe eh schon erwähnt, dass bei den Kinderläden halt einfach wichtige Hilfeleistungen, wie sich einmischen, wenn etwas Unrechtes geschieht zwischen Kindern, dass das einfach nicht gemacht wurde, was man nicht als Antipädagogik bezeichnen kann, also wenn dann eine Missverstandene. Und später hat sich das überhaupt dann noch anders weiterentwickelt, weil dann hat die sozialistische Richtung, also die sozialistischen Leute, die da eben auch dabei waren, gemeint, es müsse unbedingt, also es müsse eben das Arbeiterkind befreit werden und das ist wichtiger als Gleichberechtigung und ja, man müsse die Kinder eben in einer politischen Meinung erziehen. Mhm. Das wäre wichtiger, als ihnen Freiheit zu geben, weil nur so kann der Klassenkampf erfolgreich ja, sein.
Also so super Indoktrination.
Genau. Und ich glaube, das ist genau auch ein wichtiger Punkt, dass man die Doktrin von Staat, Kirche, Parteien, was auch immer, nicht einfach durch eine anarchistische ersetzen darf. Weil Freiheit kann man nur leben und nicht aufoktroyieren.
Ja, ich meine, darum geht es ja auch, dass, also bei Kindern, das zu leben, das, also dieses authentische Sein irgendwo auch von dem, was Mensch für richtig hält. Und ich meine, wir haben, denke ich mal, schon alle irgendwelche moralischen Werte und Vorstellungen und Prinzipien eben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht total zu enthalten in der Beziehung zu einem Kind.
Du meinst, sich selber der Meinung zu enthalten?
Ja, so in die Richtung, ich will es jetzt nicht indoktrinieren.
Und ich sage jetzt gar nicht verlassen.
Ja, ich schließe jetzt irgendwie das total aus, weil das läuft ihm auch wieder zuwider eigentlich einer Begegnung zwischen Menschen.
Ja, und vor allem ist es ja sowieso so, dass die Meinung, die man sich im Laufe des Lebens irgendwie bildet, die entsteht ja dadurch, in welcher sozialen Umgebung man ist, mit welchen Leuten man redet. Und wenn man da selber einfach nicht mit seinem Kind redet und zum Beispiel kritische Ansätze anmerkt, wenn halt irgendwas ist, dann enthält man sich einfach nur der Stimme und es wird von anderen Seiten sozusagen einfach geprägt und
ja. Ich meine, das wird sowieso.
Ja, eh, und das ist auch gut, es soll eh eine Vielfalt an Meinungen geben. Das möchte ich auch irgendwie sagen. Man sollte halt sagen, das ist meine Meinung und aber auch dem Kind offen die Möglichkeit geben, sich mit anderen Ansätzen auseinanderzusetzen und deswegen wird es auch dazu anregen, sich selber da halt mehrere Seiten anzuhören und nicht nur die eigene. Das ist was anderes als indoktrinieren. Weil indoktrinieren ist auch ein Kind mit Dingen so, wie sagt man da? Konfrontieren, die es im Moment eigentlich nicht reflektieren kann. Wie zum Beispiel, wenn du einem fünfjährigen Kind jetzt was über weiß nicht, komplizierte politische Klassenkampf etc. erzählst. Ja. Ich meine, die werden dann vielleicht schon mit der Fahne wacheln, einfach weil du lucid singst, aber sie werden es deswegen nicht verstehen.
Versteht also manche Erwachsene nicht.
Bitte?
Versteht auch so manche Erwachsene nicht.
Ja.
Aber um was es mir eigentlich so gegangen ist, bei was mir an dem Prinzip Samuel so ein bisschen gefallen hat, nur weil ich gerade vor kurzem ein Buch darüber gelesen habe. Mhm. So Spezialist bin ich nicht. Ne? Und deswegen, also es geht um die Bildung. Dass sich ja die Menschen in unserer Gesellschaft auch bilden sollen in eine gewisse Richtung. Für mich ist es jetzt Ingenieur oder ein Zugführer oder was, Kindermädchen, so auf die Ordner. Aber was mir an dem Beispiel Samuel da gefallen hat, war das, dass er einfach gesagt hat, dass man die Kinder nicht irgendwie drängt, sie müssen jetzt in irgendwas machen, in gewisse Richtung, oder sie müssen jetzt anfangen, sondern dass eben da die Kinder und Jugendlichen freigelassen hat, bis sie sich selbst entschieden haben für irgendwas, was sie machen und praktisch werden wollen im Leben. Und einfach nicht so, wie es immer noch üblich ist oder zum Glück immer noch weniger üblich ist, dass zum Beispiel die Eltern einfach bestimmen, was die Kinder jetzt werden. Die Tochter von einem Kaufmann wird selber eine Kauffrau oder so.
Ja, das sind die positiven Aspekte voll von Summerhill.
Man muss ja sagen, dass es schon einige Jährchen vergangen sind oder über das Projekt Summerhill. Wann war das? 1930 oder so? Aber wann hat das begonnen?
Vor 30 Jahren oder so?
Summerhill gibt es in Amerika so ähnliche Schulen, die auch auf dem Prinzip basieren. Die heißen ganz ähnlich auch irgendwas mit S.
Sudbury Schools, über die so. Kann ich mir noch mehr Schools erzählen. Die sind aber, ich glaube, es sind schon noch einige Unterschiede zu Summerhill. Also sie sind eigentlich auch staatliche Schulen oder staatlich anerkannt. Staatlich anerkannt, nicht staatlich. Wollen eben Schulen sein, wo Kinder selbstbestimmt, ohne Zwang und halt möglichst hierarchielos sich entwickeln können und lernen können, das lernen können, was für sie gerade passt und was sie wollen. Und es klingt eigentlich ziemlich sympathisch. Also natürlich weiß ich nicht, wie es in Natura jetzt so abläuft. Ich kann nur das wiedergeben, was ich recherchiert habe. Bei der Sudbury School ist es so, dass die umfasst 40 bis 80 SchülerInnen und ein paar Lehrer oder Lehrende. Und du kannst eigentlich zu jeder Zeit SchülerInnen werden und auch jederzeit wieder aufhören. Also da gibt es keine Altersbegrenzung.
Echt leibend.
Ja, die SchülerInnen können den ganzen Tag tun und lassen, was sie wollen, sofern sie halt niemand anderen stören. Es gibt auch keine Anwesenheitspflicht und zwischen den Lehrenden und den SchülerInnen gibt es eine freiwillige Vereinbarung untereinander, was Veranstaltungen betrifft und so. Also sie machen sich einfach immer die Sachen aus untereinander, was sie gerade brauchen.
Auf Konsensprinzip?
Ja. Wo allerdings kein Konsensprinzip besteht, ist beim Justizkomitee, also die haben ja irgendwie so ein komisches Justizkomitee. Ja. also ich kann den einen Absatz vorlesen. wenn das Justizkomitee jemanden für schuldig hält, also es geht um, wenn irgendwer bestimmte Regeln halt, die ausgemacht wurden, verletzt. Wenn es für jemanden für schuldig hält und er sich nicht schuldig bekennt, gibt es eine Verhandlung. wenn sich eine Person schuldig bekennt oder ihre Schuld nachgewiesen wurde, wird diese Person vom Justizkomitee verurteilt. Urteile, die von dem Beklagten oder anderen als unfair empfunden werden, können auf der Vollversammlung eingebracht werden. Diese Regeln gelten für Schüler und Lehrer gleichermaßen, sodass nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer sich vor den anderen verantworten müssen. Dazu sei noch gesagt, dass die Vollversammlung so abläuft, dass sie zum Beispiel auch Arbeitsgruppen bilden für bestimmte Themen, dort auch alle möglichen Sachen gemeinsam beschlossen werden. Dabei hat jeder Schüler und jeder Lehrer, wie hier steht, leider immer nur die männliche Form, eine Stimme, das heißt, es wird bei einigen Sachen auch abgestimmt, was ich jetzt nicht so super finde. Aber es ist auf jeden Fall so, dass irgendwie kein Unterschied gemacht wird zwischen Lernenden und Lehrenden sozusagen. Also sie entscheiden wirklich auch Geldausgaben und Einstellung von anderen Lehrenden gemeinsam.
Also es ist praktisch Gleichberechtigung, habe ich es so richtig verstanden.
Ja, also auf das.
Ja, sofern man halt das mit dem ganzen Justizding gleichberechtigt empfindet.
Ich weiß nicht, wie es abläuft. Genau. Das klingt irgendwie total schrecklich. Ja. Aber die Beschreibung prinzipiell von dieser Schule ist sehr sympathisch. Also ich kann zum Beispiel auch noch vorlesen, genau, etwas über die Lernformen. Also der Unterricht findet nur im herkömmlichen Sinne, so wie wir ihn halt kennen, statt, wenn das die SchülerInnen verlangen, mhm. also wenn sie sich wünschen. Ja. Das heißt, das Lernen ist halt voll im Leben integriert und es die Ausstattung ist auch irgendwie wie eine große Wohnung angeblich, also ein Lebensort. Mhm. Und hier steht, was wie zum Beispiel so ein Tag aussieht. Einige sitzen still irgendwo in der Gegend und lesen ein Buch, andere unterhalten sich oder diskutieren über irgendetwas und noch andere spielen, machen Sport, surfen im Internet, lesen Zeitung, zeichnen, machen Musik, träumen und so weiter. Lernen ist einfach nicht vom sonstigen Leben getrennt. Irgendeine Sache klappt nicht so, wie man es sich gedacht hatte, also überlegt man, wie man das Problem lösen kann. Man will irgendetwas wissen, also versucht man es herauszufinden. Manche Sachen probiert man einfach aus, andere lässt man sich von jemandem erklären. Mhm. Ja, es ist einfach total also aktiv.
Ein gegenseitiges Lernen auch, oder?
Ja.
Dass nicht einfach nur Lehrende und Lernende da sind, sondern...
Nein, ich meine, im Grunde ist ja auch dieser Begriff von Lehrenden in dem Zusammenhang falsch. Finde ich, weil...
Ja, wenn man es jetzt
die Lernenden,
nicht in der herkömmlichen Sinn,
genau.
sondern einfach nur als jemand, der gerade Wissen vermittelt oder können oder was auch immer.
Ja, weil die Lehrenden stehen eigentlich in den Sudbury Schools zur Verfügung, aber ja, sind nicht in dieser Position, dass sie die Inhalte haben und die vermitteln sie jetzt und das ist das Richtige und Wichtige und so. Was haltet ihr von einem weiteren Lied?
Ja, wer gerade vorher hat, es waren wahrscheinlich Kinder, die haben an der Türe geklingelt, aber es war keiner da.
Das müssen wir nicht.
Das jetzt auch.
Ich mach das auch manchmal.
Das würde jetzt passen zu der Sendung, wenn Kinder dabei wären.
Stimmt.
Aber ich habe dafür ein Lied, das... Handelt auch von.
Es ist auf jeden Fall ziemlich kindisch, einfach an einer Türglocke klingeln und dann weitergehen.
Naja, Kinderstreich halt. Mhm. Hast du das nie gemacht?
Oh, doch.
Na bitte. Und lustig war es auch, oder?
Für uns.
Okay,
Also jetzt gibt es bald Musik.
Ja.
Das Gerät ist schon am Anlaufen.
Kurz nach sieben. Kurz nach sieben. Sieben.
Mhm. Und wir sind drei.
Ja.
Es
muss leise sein.
Wir arbeiten für Geld. Wir zahlen unsere Steuern. Unser Ziel ist die Welt. Wir ziehen unsere Kinder. Für Vaterstaat, wie sich's gehört. Wir sind das richtige, gute Vorbild. Wer nicht hört, gehört zerstört. Denn wenn uns unsere Kinder dienen, preisen wir den Herrn. Wenn sie sich weigern, selbst zu leugnen, taubstumm spielen, haben wir sie so furchtbar gern. Glück ist vollkommen, wenn sie strahlend Ja sagen. Die Verehrung unserer Macht ist gemeint. Auch wenn wir manchmal zurückdenken mit seltsamen Bedenken, zu unserem Gedenken hinzulenken ist größer als Vergangenheit. Die Gesellschaft würde doch nicht funktionieren. Da bleibt halt kein Platz für Träumereien. Und gar keine Gedanken sind gefährlich, nur erwachsene Bedürfnisse ganz vornherein. Manchmal müssen sie das auch spüren, es ist dann nicht leicht als Elternteil. Respekt muss Kind haben und kennenlernen, bis es groß genug ist für Vollwertigkeit. Und wenn wir dann wieder unsere Kinder quälen, dann ist alles gut. Schließlich wissen wir Bescheid und können zählen, und das ist ja gut. Gebt den Kindern ihre Freiräume, aber lasst es nicht außer. Denn es wäre nicht nur nicht gut, sondern das bedeutet, ihnen Kompetenzen einzuräumen, und wo kämen wir dahin? Wir wollen sie doch nur fördern, sie sind noch nicht so klug. Sie wissen nicht, was sie wollen, sollen unsere Liebe. Bleiben sie artig, brav und rein. Verbote sind unsere Gebote zum Schutz der Kleinen und nicht Tyrannei. Und wenn wir dann wieder unseren Finger heben müssen oder die ganze Hand, ja, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Rein und Spielereien und obendrein den Kindereien.
Ja, wir waren gerade bei den Sudbury Schools. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was über die Organisation auch. Zur Vollversammlung habe ich schon ein bisschen erklärt, und auch dieses seltsame Justizkomitee. Es ist so, dass Eltern dann nicht dabei sind bei dieser Vollversammlung, sondern dass BeraterInnen zur Verfügung stehen können, was ich irgendwie auch gut finde, dass da, also es sind irgendwie alle Menschen total einbezogen, finde ich.
Weißt du, inwieweit eigentlich die Eltern da im Leben in der Summer Hill School auch eine Rolle spielen oder mit einbezogen sind?
Nein, es steht eigentlich in dem Text, den ich habe, nicht so genau drinnen. Also da geht es wirklich mehr um die Struktur dieser Schule. Was die Kinder mehr betrifft.
Mhm. Aber ja, also ich wollte einfach wissen, ob die Kinder so wie im Internat mehr oder weniger leben oder ob die Eltern dort auch in der Schule drinnen leben oder wie das ausschaut, ob es ein Familienleben unter Anführungszeichen jetzt gibt.
Nein, also, soweit ich das verstanden habe, wohnen die schon irgendwie daheim sozusagen, weil da steht, dass sie die Öffnungszeiten zum Beispiel auch total variabel sind. Das kann von 7 bis 20 Uhr sein. Und auch die Ferien können individuell eingeteilt werden und so.
Mhm.
Also man ist nicht die ganze Zeit dort. Dazu gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die ich allerdings nicht angesehen habe. Aber das ist www.sudwell, also wie sudval.org. Ich hoffe, es steht noch Interessantes darüber. Einen zweiten Schultyp, den ich gefunden habe, der so ähnlich ist, aber mehr in der Form von einer Universität mit Kursen, die die SchülerInnen belegen können, die dann auch verpflichtend sind, aber nur in dem Sinn, dass es einfach bei einigen Inhalten keinen Sinn hat, wenn du dann nur ganz, ja, nicht regelmäßig dort bist. Also solche praktischen Gründe sind das dann. Jedenfalls ist das Alter auch egal, und die Lernformen sind eigentlich auch genauso. Was vielleicht noch ein Unterschied ist. Ja, genau. Bei den Kursen eben entscheiden sie zum Beispiel über die Arbeitsweise oder die Pause oder die Länge der Stunden, entscheiden genau die KursteilnehmerInnen. Und also das ist einfach sehr selbstorganisiert. Und wenn jemand einen Kurs machen mag, dann einfach machen. Mhm. Also klingt ziemlich sympathisch.
Und wo gibt es solche Kurse?
Also ich kenne, also die Sudbury Schools gibt es eher 4 Kontinenten oder so verteilt. Die in Massachusetts in den USA gibt es eine seit 30 Jahren. Vielleicht ist es die erste, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber es wäre interessant, mal eigentlich mit jemandem zu reden, der auch in dieser Schule war. Also ich weiß halt nicht, wie es wirklich ist. Und ansonsten kenne ich noch in Berlin habe ich jemanden kennengelernt, der ging in eine Schule, ich glaube, sie hieß so für Erwachsenenbildung oder so. Und das ist eine selbstverwaltete Schule, wo auch die, die Leute machen dort, glaube ich, ihre Matur danach auch oder so. Aber auf jeden Fall ist das Ding halt auch selbst organisierter und sie haben da auch so ein Plenum, wo alle hinkommen können und Sachen entscheiden und so. Ja, ich meine, was Schule betrifft, gibt es halt noch mehrere Möglichkeiten. Also du kannst auch, ich meine, Schule ist irgendwie halt auch ein Thema, vor allem in unserer Gesellschaft. Ich denke mir, Schule in der Form ist sicher nicht notwendig. Es muss kein Gebäude sein. Jedenfalls gibt es halt auch noch Möglichkeiten, wie halt Hausunterricht zu machen und so.
Das ist nicht einfach.
Ja, sicher. Ja, ich wollte nur kurz noch was dazu sagen zur Schule, wie es halt, ja, weiß nicht, die staatlichen Schulen halt so sind, die die meisten Leute besuchen. Also ich möchte einen Satz vorlesen, das ist: Notendruck und andere Repressalien machen die SchülerInnen zu willigen Wiederkäuern ideologischer und damit gesellschaftstragender Inhalte. Also das Wichtigste, unter Anführungszeichen, was man in der Schule lernt, sind nicht Inhalte, sondern zu gehorchen, denke ich.
Mhm. Und ja, also
ich finde, es lernen
Disziplin.
Ja, Disziplin. Ja, die Kreativität und das Interesse, das Kinder, glaube ich, schon eh von Haus aus in sich haben, halt einfach Neugier auf die Welt, das wird eigentlich total kaputt gemacht von solchen Sachen wie Stundenpläne, wo man rechtzeitig wo sein muss, zu einem Termin und so weiter. Ja, genau, weil das Kind einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, sich dann dem zu widmen, dem sie sich halt gerade widmen möchte, sondern ja, es einfach vorgeschrieben wird, wann was gemacht wird, und das zerstört irgendwie den ganzen Spaß dran. Denke ich.
Gute Frage. Es gibt ja da auch da in dem Werkstatt- und Kulturzentrum gibt es ja doch auch so ein alternatives Schulprojekt. Bist du da ein bisschen Bescheid drüber?
Nein, eigentlich gar nicht.
Das heißt irgendwie so Schülerinnen-Schule. Also als, genau, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wo sie auch in die Schüler und Schülerinnen da aussuchen, was sie gerade lernen wollen und eigentlich nur dann eben, also ich weiß nicht, ein bisschen privat oder weniger, aber nicht so viel. Ne? Und dass ja die Lehrer und Lehrerinnen, die dort sind, eigentlich nur eingreifen, also wenn das Kind irgendwas fragt oder so und Unterstützung braucht.
Ja.
Das ist ja da, was ich aber gehört habe, einfach nicht billig sein soll, weil es ziemlich viel Geld kostet.
Wo ist das Projekt? Oder?
Da im WUK, im Werkstatt- und Kulturzentrum.
Ah, okay.
Also ja. Nehme ich an, dass es noch da gibt, vor einigen paar Jahren weiß ich es nicht so, aber irgendwas muss es doch hier auch geben in Wien.
Ja, also ich kann nichts dazu sagen, aber es wäre eh ein guter Anlass, sich damit zu beschäftigen, was denn WUK so abläuft diesbezüglich. Ich sag nochmal die Nummer durch, falls jemand noch in den letzten 10 Minuten, Zeit vergeht voll schnell, anrufen mag. Und zwar ist das 31909993. Ja, vielleicht sollten wir mal zu einem praktischen Teil kommen.
Wie sind das ja wegen Schule, diese sogenannte Schulpflicht, die ja ist, ne? Also es ist, eine, es ist jetzt letzter Zeit, wenn ich mich nicht täusche, ist ja die Schulpflicht wieder ein wenig verschärft worden, dass es da ziemliche Geldstrafen geben kann für die Eltern und so, wenn zum Beispiel das Kind die Schulpflicht vernachlässigt.
Naja, ich meine, Pflicht, mit irgendetwas sich zu beschäftigen, bringt sowieso nicht und ist ja nicht gut. Also ist sowieso schon nicht gut, und wenn es verschärft wird, eben noch weniger. Also
ja, wundert mich jetzt auch nicht. Also ich meine, ich glaube, so diese Sachen passieren irgendwie ständig. Immer wieder solche Veränderungen mit irgendwelchen Verschärfungen, natürlich auch in dem Bereich.
Sie haben in England auch wieder überlegt, die Prügelstrafen in Schulen wieder einzuführen.
Super. Toll. Naja, ja, wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich auch total wichtig, wenn man über Erziehung bzw. Anti-Erziehung spricht, sich auch zu überlegen, wie können wir eigentlich in Alltagssituationen eingreifen, wenn Kinder unsichtbar oder unterdrückt oder ja gemacht werden. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, so nicht durch Schweigen das zur Normalität werden zu lassen. Oder also ich weiß nicht, wir haben über die Straßenbahn geredet zum Beispiel. Es passiert ja total oft, dass Kinder irgendwie herumtollen oder einfach ein bisschen lauter sind in der Straßenbahn und singen. So total nett eigentlich, und Eltern oder andere Leute sie dann einfach anfahren. So, das ist kein Spielplatz, oder wenn sie so Befehle kriegen wie, setz dich da hin und das Kind will aber eigentlich woanders sitzen.
Das ist eigentlich doch ein bisschen arg, finde ich das nämlich schon wirklich, weil wir leben in einer Stadt, ne? Da leben eine Menge Kinder und es gibt eigentlich nur irgendwelche praktisch umzäunten Plätze, wo die Kinder sich ein bisschen austoben können, das sonst ist alles für die Großen eingerichtet, damit die Autos düsen können und so weiter. Ne?
Ja, eben. Das ist, weil sie einfach in den Gedanken nicht vorkommen, weil sie eine stumm gemachte Gruppe sind, sich selber in dem Ausmaß nicht verteidigen können, die nicht sagen können, hey, wir wollen, dass die Stadt so oder so aussieht, weil erst sind wir zuachtend. Ja, genau. Ja.
Und die hätten vielleicht die besten Ideen. Oder ziemlich gute auf jeden Fall. Die besten gibt es ja nicht. Ne?
Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, auch ihre Ideen mit einzubeziehen. Auch in sowas wie Raumplanung. Auch zum Beispiel, wenn man privat, also privat ein Kind hat, das klingt das irgendwie blöd. Nein, wenn man privat halt ein Kind hat. Also nicht nur, was öffentliches Leben unter Anführungszeichen betrifft, sondern auch, was Leben in Kleingruppe bedeutet. Dass man im Haus zum Beispiel, wenn ein Kind anwesend ist, nicht nur voll hohe Sessel macht oder dieses oder jenes, halt einfach kinderunfreundlich gestaltet.
Und da gibt es sogenannte Wohnstraßen.
Eigentlich habe ich mal eine Frage aufgeworfen. Ich würde über die noch gerne reden, bevor die Zeit vorbei ist. Was können wir effektiv machen bei Situationen im Alltag, bei Leuten, die wir jetzt nicht kennen? Weil, wenn wir Leute kennen, dann greifen wir wahrscheinlich hier auf unsere Art und Weise ein. Was ich mir gedacht habe wegen der Straßenbahn du kannst natürlich organisiert Aktionen machen auch, so dass du sagst, ja, du bereitest auch Rollenspiele vor und setzt sie einfach ein, wenn die Gelegenheit sozusagen da ist. Oder du überlegst halt überhaupt Methoden einzugreifen. Du kannst zum Beispiel total überzeichnetes Verhalten aufsetzen, wenn Leute mit Kindern in der Straßenbahn total sie nicht ernst nehmen oder anschreien.
Und
oder
Anweisungen geben, wie sie das machen sollen.
Genau. So einfach so eine Passiflage ist schon, was ich meine.
Keine Werbung bitte da im Radio.
Scheiße. auf die Eltern machen oder was können wir noch machen? Es ist, glaube ich, wichtig, das zu überlegen.
Ja, wir haben da vorher drüber geredet, was halt zum Beispiel ganz lustig wäre oder halt gut, wenn man dann zum Beispiel auch zu zweit unterwegs ist, dass eine Person beginnt, der anderen Person so Anweisungen zu geben. Setz dich daher! Oder ja, genau. Halt dich fest! Oder jetzt sei mal still! So, dass einfach das Aufsehen erregt und ja, die Verbindung zwischen dem, wie das Kind gerade behandelt wurde und wie jetzt der Umgang ist, gezogen wird halt.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Und auch wenn du die Eltern nur zampferst, finde ich das auch schon in Ordnung. Weil sie sollen irgendwie merken, dass, ja, dass sie gerade eigentlich etwas machen, was sie können es nicht einfach so durchsetzen, wenn Leute eingreifen. Eine andere Situation, die irgendwie schwierig ist, ist zum Beispiel bei NachbarInnen, denke ich, wenn zum Beispiel habe ich das auch gehabt, dass Kinder total oft weinen und schreien und oder du merkst, wenn du sie im Gang triffst, irgendwie die Eltern gehen mit den Kindern einfach nur arg und um und nehmen sie gar nicht wirklich als Menschen wahr, sondern so als wirklich Objekte, denen man Befehle gibt. Ja, was machen?
Das ist oft ein ziemlicher Streitpunkt. Ne? Eben, weil es ja in unserer Gesellschaft so ist, dass die Kinder haben ihre Eltern, sind normalerweise ihren eigenen Eltern zugeordnet und die haben alle sämtlichen Erziehungsarbeiten zu übernehmen. Denke mal.
Naja, sie haben nichts, sie tun sehr freiwillig.
Die anderen sollen sich nicht reinmischen.
Ja, ich also, finde Einmischen immer wichtig bei solchen.
Wollte etwas mir nicht aussprechen lassen. Einmischen.
Du meinst, man soll sich einmischen? Ja.
Ja, eh. Wiederkommen.
Ja, nur in manchen Verhältnissen ist es halt schwierig und man weiß nicht genau, wie man das tun soll. Also jetzt zum Beispiel Polizei anrufen ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Idee, weil das erstens Troubles gibt und zweitens eigentlich nichts thematisiert in dem Sinn. Ich meine, es geht natürlich darum, auf welche Art die Gewalt stattfindet. Ich meine, wenn da irgendwas voll Orges passiert, dann natürlich schon, wie auch immer. Aber man sollte irgendwie auch versuchen, glaube ich, wirklich wirksam die Meinung der Eltern zu ändern, weil wenn du nur mit Repressalien kommst, dann wird das auch bei ihnen nichts ändern.
Ja, das ist schon wieder eine neue Geschichte, so dieses, die Meinung von anderen Menschen ändern zu wollen.
Ja,
also die Formulierung.
Naja, okay, ja, sagen wir so, wenn ich mich gerade durch mein Agieren für die Freiheit des Kindes einsetze, dann und ja, dann nein, ich glaube, es ist okay, wenn man vermitteln will, dass, wie gesagt, die Freiheit der einen bei der des anderen aufhört.
Ja, das finde ich auch total. Na, ich reagiere halt immer so bisschen so, hoppla, wenn jemand sagt so, ich möchte die Meinung von anderen Menschen, ich möchte sie ändern oder so.
Mhm.
Ja, aber ich würde noch gern, bevor unsere kurze Stunde aus ist, noch ein paar E-Mail-Homepages sagen oder Buchtipps geben. Also sehr spannend finde ich eben die Website von den Kinderrechts... Wie heißen die Kinderrechts...
Zenker.
Zenker, genau, danke. Das ist www.kretze, also kraetzae.de. Da findet man auch zum Beispiel die 12 persönlichen Rechte des Kindes. Also es ist einfach interessant durchzulesen. Und eine Kinderrechtsfibel und so. Was noch interessant ist, es gibt Texte auch auf www.anarchismus.at über Schule und Pädagogik. Und es gibt ein Buch, das ist, glaube ich, ganz gut, von Eckehard von Braunmühl. Das nennt sich Antipädagogik, Studien zur Abschaffung der Erziehung.
Ja, also ich habe in das Buch mal reingeblättert. Ich würde, also ich habe ein anderes gelesen, das heißt Zeit für Kinder. Das würde ich für die Leute empfehlen, die nicht ganz so viele theoretische und ja, einfach kompliziert verständliche Worte wollen, sondern das irgendwie in einer netten Gesprächsatmosphäre irgendwie lesen wollen, so in die Richtung. Ja. Also es ist einfach leichter zum Lesen und es ist das
hast
gleiche.
Hast du schon drinnen. Gesagt, welches Buch es ist?
Ja, Zeit für Kinder, okay. Eben Eckehard von Brommel.
Ja, ja. Ja, ich glaube, der hat einiges dazu geschrieben.
Ja,
ja, wir müssen leider schon aufhören.
Die Stunde ist vorbei.
Ja, ich hoffe, es war nicht wahr, was wir jetzt geredet haben. Wir sind ein bisschen chaotisch. Ja, vielleicht einfach noch ein Lied zum Abschied und ich hoffe, dass vielleicht Leute das als Impuls nehmen, sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht sich auch Aktionen zu überlegen. Das finde ich ganz, ganz, ganz super.
Gutes Schlusswort.
Okay, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.